Fuels und Energie, der Podcast von N2X. Deutschland hat sich ehrgeizige Klimaziele gesetzt. Dafür brauchen wir neben der Stromwende auch eine Molekülwende, beispielsweise mit klimafreundlichem Wasserstoff als Ersatzenergiequelle für fossile Kraftstoffe in Lkw, in Flugzeugen und in Schiffen. Das Wasserstoffmolekül H2 soll in seiner klimaneutralen Version aber auch die noch stark von Öl und Gas abhängige chemische Industrie schrittweise CO2-frei machen. Und da sind wir jetzt einen Riesenschritt weiter. Dank der Initiative H2 Global in Hamburg soll in 3 Jahren, also ab 2027, grünes H2 aus Ägypten in großen Mengen nach Deutschland kommen. Und doch funktioniert nicht alles auf Anhieb wie erhofft. Darüber spreche ich jetzt mit Markus Exenberger, dem Geschäftsführer von H2 Global.
Herr von Gershoff, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute dabei zu sein.
Herr Exenberger, wie wird man zu Deutschlands oberstem Wegbereiter für Wasserstoffimporte?
Also da in aller Bescheidenheit, das Attribut mute ich mir mal nicht an. Mit meinem Kollegen Timo Bollerhai habe ich vor knapp 3,5 Jahren das Instrument H2 Global oder H2 Global entwickeln können. Wir haben es der deutschen Bundesregierung vorgestellt. Die deutsche Bundesregierung hat davon direkt Nutzen gezogen oder beziehungsweise war sehr interessiert, das Instrument umzusetzen. Wir setzen es heute mit einer ganzen Gruppe von wirklich sehr, sehr engagierten Kolleginnen und Kollegen um. Deshalb, ich bin Teil des Teams. Wir leisten unseren Beitrag jetzt wirklich zur Marktentwicklung von Wasserstoff. Aber ich glaube, so würde ich mal meine eigene Tätigkeit einschätzen.
Da sind wir bei H2 Global. Was muss man sich darunter vorstellen? Die Rede ist von einem Marktvermittler, von einer Stiftung. Wie würden Sie H2 Global definieren?
Also wir haben, als wir H2 Global entwickelt haben, über einen langen Zeitraum wirklich mit ganz vielen Playern weltweit gesprochen. Aus Deutschland, aber auch aus anderen Ländern, von außerhalb Europas, mit Finanzinstitutionen, mit Produzenten, mit Abnehmern, mit potenziellen Abnehmern, mit Technologie-Providern und so weiter. Sie bekamen immer eine Antwort und das war, wir brauchen eine wirklich gesicherte Abnahme und wir müssen Risiken reduzieren, die es im Moment im Markt gibt, die auch dafür sorgen, dass es keinen Investor gibt im Moment in dem Bereich grüner Wasserstoff. Das war eine der Prämissen. Die zweite Prämisse für uns war, ein Instrument zu schaffen, was wirklich mitteleffizient ist. Also wo nicht Mittel im Vornherein versprochen werden, wo keine großen Mittelzusagen erstmal da sein müssen, damit etwas entsteht, sondern ein Instrument zu schaffen, das wirklich wettbewerbsorientiert ist, wo der Staat in seiner Aufgabe und in seiner Rolle, einen Markt zu schaffen, auch wirklich mit den Mitteln so effizient umgehen kann, wie es möglich ist. Das ist im Prinzip die Prämisse für H2 Global, mit der sind wir gestartet.
Kommen wir jetzt zur ersten erfolgreichen Auktion von H2 Global. Sie haben Mitte Juli im Ausland eine bedeutende Menge des Wasserstofffolgeprodukts Ammoniak ersteigert. Nun, wie man ein Gemälde ersteigert, das kann sich ja wohl jeder vorstellen. Aber wie ersteigert man Wasserstoff aus dem Ausland, Herr Exenberger?
Also vielleicht, wenn Sie mir erlauben, noch einen Satz zum sogenannten Doppelauktionsmechanismus zu sagen, der eigentlich die Grundlage für die Auktion ist. Die Effizienz innerhalb H2 Globals, die erzeugen wir eigentlich aus zwei Elementen. Auf der einen Seite, wir kaufen Wasserstoff ein, jetzt in der ersten Auktion, die hat ein Volumina von 900 Millionen Euro, ersteigern wir Wasserstoff global, also weltweit. Das heißt also, Produzenten von der ganzen Welt können ihre Angebote einreichen. Das beste, wirtschaftlichste und stimmigste Angebot wählen wir aus innerhalb einer Verhandlung. Das ist die Auktion und kaufen dann für 10 Jahre eben von diesen Produzenten das Produkt, das grüne Wasserstoffprodukt, in dem Fall ist es ein Derivat, Ammoniak, dann auf. Das Wichtige für den Produzenten ist, er hat mit uns einen wirklich sehr, sehr soliden Abnehmer. Wir haben eine kleine Firma dafür gegründet, die heißt Hinco. Die ist aber unglaublich stark, weil sie durch die Bundesregierung eine Garantie bekommen hat. Das heißt also, die kleine Firma Hinco, die kann im Prinzip als eine Art AAA-Investor auftreten, weil sie die Garantie des Bundes hat. Das ist für den Produzenten enorm wichtig, weil er seine Finanzierung eben auf die Abnahme dieser Firma Hinco abstellen kann. Wie gesagt, die ist an sich, die finanziell sehr, sehr solide dasteht. Im zweiten Schritt verkaufen wir eben diesen Wasserstoff dann wiederum in den deutschen und europäischen Markt. Da wird aller Voraussicht nach eine Preisdifferenz entstehen. Das heißt also, wir werden noch etwas teurer einkaufen, wie wir es in den Markt rein verkaufen können. Die Preisdifferenz, die wird eben geschlossen durch die Mittel, die die Bundesregierung hier zur Verfügung stellt. Wir auktionieren auf jährlicher Basis das Produkt in den deutschen europäischen Markt hinein. Das heißt, wir haben dann die Preisdifferenz, die sich bestmöglich in den nächsten Jahren schließt. Das heißt also, am Anfang ist sie vielleicht groß, aber in den nächsten Jahren wird sie kleiner. Das ist, wie gesagt, die versprochene Mitteleffizienz. Und noch ein zweiter Punkt ist hier ganz entscheidend. Wir senden eben diese Preise und Preissignale auch in den Markt wiederum hinein. Für alle Produkte, die der Markt hat, kennt jeder den Preis. Also er weiß, wie teuer eine Flasche Cola ist oder er weiß, wie teuer ein Liter Benzin ist. Für Wasserstoff weiß das zurzeit noch keiner. Das heißt, durch die Aussendung der Preissignale schaffen wir eben die Transparenz, aber auch die Liquidität in den Markt hinein. Jetzt zu dem Kern Ihrer Frage. Die erste Ausschreibung hatte ein Volumina von 300 Millionen Euro. Das ist grünes Ammoniak, das wir jetzt aus Ägypten raus beziehen. Das wird nach Deutschland bzw. nach Europa geliefert und erst dann, wenn es bei uns ankommt, zahlen wir den Preis. Also auch hier eine besondere Risikoreduzierung für den Mittelgeber, die Bundesregierung, und hier auch nochmal dann eine Sicherstellung, dass die Produkte auch wirklich der deutschen, der europäischen Industrie, dem Abnehmer, dem Endverbraucher auch zur Verfügung stehen.
Von wem kommt jetzt das Geld? Zahlen dann die Endabnehmer? Habe ich das richtig verstanden? Und die Lücke, wenn der Preis sozusagen zu hoch ist, füllt dann der Bund? Ist genau. Das so?
Das und ist so.
Sie haben dadurch die Sicherheit, dass eben kein Geld vorab gezahlt wird, in Gänsefüßchen verloren sein könnte für den Fall, dass es doch nicht läuft, wie erhofft.
Genau, aber das unterscheidet uns auch von anderen Instrumenten, also gerade auch von anderen Instrumenten im Bereich der Marktförderung oder der Subventionen. Wir, wie gesagt, zahlen erst dann, wenn das Produkt da ist. Wir zahlen im Prinzip oder wir nutzen die Mittel der Bundesregierung nur für die Preisdifferenz. Wie gesagt, die erste Auktion hat ein Volumina von 300 Millionen Euro. Das ist unglaublich viel Geld. Wir reden auch über Steuergeld, da muss man ganz klar sein. Das wird allerdings wiederum aufgeteilt in 10 Jahresscheiben. In unserem konkreten Fall sind es jetzt leider nur noch 7 Jahre, aber die Mittel sind dann ungefähr 30, 35 Millionen pro Jahr, die wir in die maximale Förderung reinstecken. Aller Voraussicht nach werden wir auch die Mittel gar nie in der Gänze brauchen. Hier, wie gesagt, werden wir immer nur die Preisdifferenz zahlen müssen. Also wie gesagt, das ist ein Höchstmaß an Effizienz, wie man entsprechend auch mit diesen Mitteln umgehen kann.
Es geht um das Produkt Ammoniak. Wofür ist das am Ende bestimmt? Wissen Sie jetzt schon, wer 2027 der Abnehmer dafür sein wird?
Nein, da gibt es auch keine Einschränkungen. Also Ammoniak wird ganz oft auch in der Düngemittelindustrie, in der chemischen Industrie, ist einer der wirklich bedeutendsten und wichtigsten Grundstoffe auch der chemischen Industrie. Das heißt also, das Spektrum möglicher Abnehmer ist sehr groß. Deshalb haben wir überhaupt keine Bedenken, dass wir die Produkte in den deutschen, europäischen Markt hinein verkaufen können. Wer es letztendlich nachher final abnimmt, das werden wir sehen. Sicher werden wir es auch gut zu einem höchstmöglichen Preis, auch deshalb ja wieder die Auktion, in den Markt hinein verkaufen können.
Als Preis wurde genannt in Veröffentlichungen 1.000 Euro pro Tonne. Das übersetzt sich in 4,50 Euro je Kilo grüner Wasserstoff oder grünes Ammoniak. Ist das im Vergleich zu heute eher teuer oder ist das schon vergleichsweise günstig? Muss da wenig nachgeschossen werden oder muss der Bund noch mal kräftig in die Tasche greifen, um gegenüber den heutigen Preisen die Lücke zu füllen?
Also ich will es einfach mal an zwei Beispielen illustrieren. Die Europäische Kommission hat Anfang des Jahres im April die erste Auktion, die ist etwas anders gestaltet, lanciert. Da konnten sich auch aus ganz Europa Projekte bewerben. Das ist der sogenannte Domestic Leg der Europäischen Kommission. Wir sind der sogenannte International Leg der Europäischen Kommission in diesem Fall. Das heißt also für die Importe außerhalb Europas zuständig. Innerhalb der ersten Auktion der Europäischen Kommission wurden Preise aufgerufen, die lagen zwischen 5,8 und 13,5 Euro pro Kilo. Also hier sehen wir schon, dass das Auktionsverfahren von H2Global wirklich funktioniert, weil es letztendlich viel günstigere Preise generiert. Hier sehen wir aber auch, dass die Produktion in Europa zumindest mal im Moment und vielleicht auch noch für einen gewissen Zeitraum perspektivisch teurer sein wird oder teurer vermutlich sein wird, wie eine Produktion von außerhalb Europas. Das ist jetzt kein Votum, dass alles importiert werden sollte, in keinster Weise. Also auch da möchte ich auch nochmal ganz klarstellen, wir brauchen Produktion in Deutschland, in Europa und wir werden einen gewissen Teil von außerhalb Europas auch importieren müssen.
kann damit schon eine gehörige Portion Ammoniak durch grüne Importe ersetzt werden oder ist das nur ein Anfang, eine Basis?
Wir haben zurzeit 1.800 Projekte weltweit, die in der Lage wären, grünen Wasserstoff oder grüne Wasserstoffderivate zu produzieren. 98 dieser Projekte haben bereits eine finanzielle Entscheidung treffen können, dass sie produzieren wollen und produzieren werden. 7 dieser 1.800 Projekte sind im Moment erst in der entsprechenden Bauphase. Das heißt also, wir haben hier wirklich noch keinen Markt und es braucht auch die Förderung, damit die Produzenten überhaupt die Entscheidung treffen können, die Produktionsstätten zu bauen, die entsprechenden Anlagen herzustellen, um mit der Produktion zu beginnen. Deshalb ist H2Global auch im Moment so wichtig, weil ansonsten, wie gesagt, Produktionsentscheidungen nicht getroffen werden können. Das Volumen der ersten Auktion ist jetzt relativ begrenzt. Es ist wirklich eine Pilotauktion. Nichtsdestotrotz ist die Menge, die wir einkaufen, entspricht ungefähr 10% des Bedarfs an Importen für Ammoniak
immerhin
für ganz Deutschland. 900 Millionen Euro stehen uns zur Verfügung. Die werden wir auch noch anderweitig nutzen für eine zweite Auktion. Danach stehen weitere 3,8 Milliarden Euro zur Verfügung, die allein die Bundesregierung und die niederländische Regierung zur Verfügung stellt. Weitere Regierungen von oder innerhalb Europas und außerhalb Europas stellen auch bereits Mittel für H2Global zur Verfügung. Also das ist schon ein Beginn einer wirklich sehr intensiven Auktionstätigkeit für die Entwicklung des Marktes von Wasserstoff.
Worum soll es denn bei den nächsten Auktionen im Milliardenbereich gehen? Haben Sie da schon potenzielle Anbieter im Blick? Haben Sie da schon spezielle klimafreundliche Produkte im Blick?
Also wir haben eine unheimlich große Resonanz auch schon bei der ersten Auktion gehabt. Produzenten aus 65 Ländern haben sich dafür beworben. Mit 22 Produzenten aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Kontinenten haben wir verhandelt. Mit 5 haben wir intensiv verhandelt. Letztendlich hat einer davon den Zuschlag bekommen, das entsprechende Projekt aus Ägypten. In der nächsten Runde, entsprechend jetzt mit der nächsten Auktionsrunde 3,8 Milliarden, das wird auch eine Auktion, die wird aufgeteilt. Da werden auch wiederum Projekte aus der ganzen Welt sich bewerben können. Dieses Mal, und das ist auch einer der Unterschiede zur ersten Auktion, auch Projekte direkt aus Europa und damit natürlich auch aus Deutschland. Wir haben auf der anderen Seite jetzt auch gerade, was die Produkte anbelangt, in der ersten Auktionsrunde uns auf die Derivate beschränkt, Ammoniak, Methanol, ISAF, weil zu dem Zeitpunkt klar war, reiner Wasserstoff ist noch nicht transportierbar. In der zweiten Runde werden wir wahrscheinlich einen etwas anderen Weg gehen. Wir sagen, wir wollen nur noch ein grünes Wasserstoffmolekül in Deutschland haben und ihr könnt es produzieren und liefern, wie ihr wollt. Es muss dann entsprechend nachher gegebenenfalls umgewandelt werden. Wir wollen und wir kaufen ein grünes Wasserstoffmolekül. Somit wollen wir eine entsprechende Produkt- bzw. auch eine Vektoroffenheit generieren. Wir wollen den Produzenten wirklich die Möglichkeit geben, das Produkt so herzustellen, wie es der Produzent möchte. Und wir verfolgen auch noch einen anderen Gedanken damit. Wir wollen auch Technologien gegeneinander in den Wettbewerb treten lassen. Wir wollen einfach mal schauen, ist es jetzt wirklich günstiger, den Wasserstoff als reinen Wasserstoff zu transportieren, zumindest mal auf dem Seewege, oder ist es da nicht doch günstiger, über ein Derivat zu gehen, wie zum Beispiel Ammonia, und es danach zu cracken? Also das ist durchaus auch hier nochmal der Gedanke des Wettbewerbes, des bestmöglichen Preises, aber auch der Konkurrenz innerhalb der Industrie, innerhalb der Regionen, innerhalb der Ideen.
Jetzt hatten Sie eben ISAF erwähnt, das ist die Kurzform für grünes Kerosin für klimafreundliche Flugkraftstoffe, die mithilfe von Ökostrom im sogenannten Syntheseverfahren hergestellt werden, im Gegensatz zu biologischen Flugkraftstoffen. Da hat eine erste Auktion Ende Juli nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Es gab am Ende leider keinen Anbieter, der übrig geblieben wäre. Warum hat das nicht so funktioniert, wie erhofft, Herr Exenberger?
Also ich würde das Ergebnis noch nicht mal allzu negativ werten. Also wir hatten auch hier die Auktion, wir haben auch hier eine ganze Reihe von Einsendungen bekommen, also sprich von Interessen, von Angeboten etc. haben die dann auch verhandelt. Letztendlich konnten wir keinen Business Case mit der Auktion generieren. Das hatte hier den Hintergrund, dass die Volumen noch zu klein waren. und dass die Laufzeit der Verträge zu kurz war. Die Investitionen, die getätigt werden müssen, um Ihnen da ein Beispiel zu geben für die Produktion von E-Saft, die liegen weitaus höher wie für eine Produktion zum Beispiel von Ammoniak oder auch von Methanol. Das heißt, hier war es besonders schwer. Was aber der für uns wichtigste und leider in dem Fall auch das negativste Argument war, warum es nicht zu einer Investitionsentscheidung letztendlich kommen konnte, ist die wirklich sehr herausfordernde Regulierung seitens Brüssel in Bezug auf ISAF. Und hier würde ich sagen, kommen wir eigentlich dann doch mit einem guten Ergebnis. Also wir haben in der Auktion dargestellt, dass es auf Grundlage dieser Prämisse für die Industrie noch nicht möglich ist, ISAF zu produzieren. Und das ist auch ein ganz wichtiges Argument. Das ist eine ganz wichtige Rückkopplung jetzt auch nach Brüssel, mit der die Brüsseler Kolleginnen und Kollegen durchaus nochmal auf die Regulierung schauen können. Also ist die wirklich so zeitgemäß? Ist die nicht vielleicht dann doch zu überambitioniert zum Zeitpunkt, in dem wir uns jetzt befinden? Muss man vielleicht da einfach nochmal nachfordern oder nachlegen oder nochmal nachverhandeln? Das ist ja letztendlich, denke ich, auch das Kriterium. Es nützt ja nichts, wenn wir tolle Regulierungen haben, aber die Industrie nicht in der Lage ist, daraus entsprechende Projekte auch zu entwickeln und vor allen Dingen aber auch die Finanzseite nicht in der Lage ist, darin Business Case zu sehen, den sie finanzieren möchte. Die Mittel, die wir jetzt damit oder daraus nicht verausgaben können, die schlagen wir jetzt einfach auf Methanol. Das heißt also, die Auktion für Methanol, die wird jetzt von 300 auf 600, knapp 600 Millionen erhöht. Es geht kein Geld verloren. Das Geld geht in den Markt rein, in den Markthochlauf, und in den nächsten Auktionen werden wir dann ganz sicher auch wieder mit dem Thema ESAF uns beschäftigen. Hoffentlich dann mit anderen Volumen, anderen Laufzeiten und hoffentlich dann noch mit einer angepassten Regulierung.
Jetzt hatten Sie in einem Vorgespräch erzählt, Sie hatten vor den Auktionen mit dem Team von Amazon-Gründer Jeff Bezos zusammengearbeitet. Können Sie uns erzählen, worum es da ging und wo Jeff Bezos Ihnen geholfen hat?
Also H2Global, ich hatte es eingangs ja erwähnt, ist eine Initiative, die wir als Stiftung aufgesetzt, und das war auch ein ganz, ganz klarer Gedanke und Charakter, den auch die Bundesregierung so haben wollte. Sie wollte hier kein neues EEG schaffen, sondern ein wirklich in sich geschlossenes System, das frei ist, das die Bundesregierung unterstützen kann, aber auch andere Regierungen. Im Koalitionsvertrag steht auch ganz klar drin, wir sollen europäisiert werden. Das heißt also, wir sollen für andere Mitgliedstaaten interessant sein. Wir sind mittlerweile, arbeiten wir auch mit vielen anderen Ländern, Kanada, Australien, Vereinigte Arabische Emirate, mit Japan sehr eng, mit Korea, aber auch mit anderen. Und das hat die Aufmerksamkeit auch eines Jeff Bezos, das hat zur Aufmerksamkeit von der Seite geführt. Der hat seinerseits einen großen Fonds, den Bezos Earth Fund, der stellt dort 10 Milliarden US-Dollar zur Verfügung für Klimaschutzmaßnahmen. Und Bezos kam auf uns zu vor knapp einem Dreivierteljahr mit der Idee, mit uns gemeinsam eine globale Plattform zu entwickeln. Wie kann man das Instrument H2Global so weiterentwickeln, dass es nicht nur ein Instrument ist für die Bundesregierung oder für die Regionen innerhalb und außerhalb Europas, sondern wie kann man da wirklich auch direkt eine globale Plattform draus machen? Das haben wir gemacht. Mit ganz großen Banken, der Deutschen Bank, großen europäischen Banken, asiatischen Banken, den ganz großen aus Amerika, einer JP Morgan, einer Goldman Sachs und so weiter. Und da kamen wir jetzt auch zu einer Conclusio gekommen, haben ein Konzept entwickelt, das werden wir Ende September auf der New York City Climate Week vorstellen. Das ist dann wirklich auch die Idee, wie kann man das Ganze nochmal skalieren.
Können Sie beziffern, wie groß der Klimaschutzeffekt durch die erste Auktion sein wird? Also wie viele CO2-Emissionen werden gespart durch das grüne Wasserstoff, durch das Ammoniak und vielleicht auch das, was noch kommt? Haben Sie da Potenziale im Blick?
Ich kann Ihnen nochmal sagen, wir halten uns hier ganz konkret an die EU-Einsparungsziele und die liegen bei 70%. Also 70% weniger CO2-Emissionen müssen durch die Projekte, die wir umsetzen, erfolgen. Und zwar von Anfang bis zum Ende. Von der Produktion über den Transport, über die Logistik, über die Lagerung etc. Auch da gehen wir drüber hinaus. Also unsere Einsparziele und das auch, was wir in den Verträgen festlegen mit den Anbietern, die gehen im Moment auf 73-75%, einfach weil wir hier auch zeigen wollen, das Instrument ist auch in der Lage, darüber hinaus zu gehen, auch wirklich mehr abzufordern, auch den Produzenten uns selber da mehr abzufordern. Also von daher ist das Einsparvolumen durch die Auktion und durch die Nutzung von grünem Wasserstoff und grünen Wasserstoffderivaten sehr, sehr hoch.
Das sind doch gute Nachrichten für den Klimaschutz und die Molekülwende, also den schrittweisen Ersatz fossiler Energien durch grüne Energie wie grünen Wasserstoff. Das war Markus Exenberger, Geschäftsführer von H2 Global oder Englisch International H2 Global. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank, Herr van Gersdorff.